Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Wie geht es weiter mit Russland? Heute hören Sie ein Gespräch mit dem russischen Schriftsteller Viktor Jerofejew, das die Deutschlandradio-Osteuropa-Expertin Sabine Adler in Berlin mit dem Schriftsteller geführt hat. Simultan im Studio übersetzt hat aus dem Russischen Irina Bondas.
Auf mindestens 1,5 Millionen wird die Zahl der Menschen geschätzt, die Russland seit dem Angriff auf die Ukraine verlassen haben. Es sind viele Männer im wehrfähigen Alter darunter, die sich vor einem Kriegseinsatz in Russlands Nachbarländern in Sicherheit bringen wollten. Vor allem aber sind es die gut ausgebildeten Frauen und Männer, Intellektuellen, Oppositionellen, IT-Spezialisten, Wissenschaftler, Künstler, Aktivistinnen, die den Westen kennen und mit der Richtung, in die Präsident Putin ihr Land drängt, ganz und gar nicht einverstanden sind. Einer von ihnen ist Viktor Jerofejew, der jetzt unter anderem in Berlin lebt, aber viel auf Reisen ist. Heute ist der russische Schriftsteller, der in Deutschland mit dem 1989 erschienenen Buch »Die Moskauer Schönheit« bekannt geworden ist, hier im Studio. Herzlich willkommen.
Здравствуйте.
Guten Tag.
Es ist ein anderes Buch von Ihnen in Arbeit, kommt im Herbst, »Der große Gopnik«. Es geht um einen kriminellen Halbstarken aus der russischen Unterschicht. Setzen Sie jetzt also Wladimir Putin ein Denkmal?
Да, спасибо за вопросы. Я хочу сказать, что действительно вот эта голая Россия – это как бы прелюдия к моей книге «Великий гопник». Наверное, я бы ее не смог закончить, эту книгу.
Ja, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist «Nacktes Russland», das Buch, das soeben erschienen ist, eine Art Präludium zu dem Buch, den großen Gopnik. Und was die Frage betrifft, ob ich ein Denkmal setze mit dem großen Gopnik, so ist es tatsächlich so.
Ist es denn so, dass Putin tatsächlich ein Denkmal verdient? Ein Denkmal ist ja auch irgendwie eine Ehrung.
Я бы не сказал, что мой памятник посвящен Путину. Я бы сказал, что мой памятник посвящен вот той самой голой России.
Ich würde nicht sagen, dass ich damit Putin ein Denkmal setze, sondern es ist genau dieses nackte Russland, das sich leider Gottes befreit hat von seinen besten Menschen. Sie haben sie in Ihrer Einleitung ja alle aufgezählt. Und dieses entblößte Russland ist tragisch, aber auch bemitleidenswert und hilflos. Und darum geht es mir. In Nowgorod gibt es ein Denkmal, das dem 1000-jährigen Bestehen von Russland gewidmet ist. Und wenn ich heute Russland ein Denkmal setzen würde, so würde ich auf diesem Sockel Figuren verewigen. Zum einen das Russland des Lichts, die Russen und Russinnen, die weg sind, und das Russland der Dunkelheit, diejenigen, die es so gnadenlos und ungerecht entblößt haben und es zu dem Russland gemacht haben, das Sabine, Sie und ich nicht mehr wiedererkennen.
Россию, которая теперь даже и не похожа на ту Россию, которую, Сабина, мы с вами прекрасно знаем.
Es ist ja vor allem die intellektuelle Elite weggegangen. Was Sie zu dieser Formulierung brachte, Russland hat den Verstand verloren. Ist jetzt im Land eigentlich überhaupt noch jemand da, der über eine gute Zukunft nachdenkt? Also eine gute Zukunft, die wir als eine zivilisierte Zukunft verstehen.
Нет, ну, конечно, не все уехали. У некоторых просто не было ни денег, ни возможностей, ни больные родители, сами больные.
Natürlich haben nicht alle Russland verlassen. Es gibt auch diejenigen, die keine finanziellen Mittel dazu hatten, keine Möglichkeit, die kranke Eltern haben für diese Sorgen oder deren Gesundheit es nicht zulässt. Unter anderem auch wunderbare Dichter, wie der Dichter Lev Rubinstein, einer der bedeutendsten Dichter der Postmoderne. Da Darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, dass die Elite weg ist oder dass Russland nackt und entblößt geblieben ist, sondern es geht darum, dass die russische Kultur zu lange diesen Ungebildeten, den Schwachen, den Grobschlächtigen aus der Bevölkerung Zugeständnisse gemacht hat und es zugelassen hat, dass sie ihren Präsidenten wählen. Und ihr Präsident ist Putin.
Этим людям возможность выбрать своего президента. Это президент Путин.
Was hätte die Kultur machen können, wenn Sie jetzt so sagen, allgemein die Kultur, was hätten Sie selbst mehr machen können?
Ну, смотрите, культура что-то сделала, да, чтобы разрушить коммунизм.
Schauen Sie, Alexander Solzhenitsyn hat zu dem Zerfall oder der Dekonstruierung des Kommunismus geführt und beigetragen mit seinem Buch Archipel Gulag. Valam Shalamov hat auch Erhebliches geleistet, um den Stalinismus zu entblößen und das Verhältnis von Täter und Opfer zu hinterfragen und zu zeigen, dass diese Konstellationen austauschbar sind. Natürlich kann die Kultur nicht alle Schichten erfassen und durchdringen in Russland. Aber bei mir beispielsweise, als ich die Enzyklopädie der russischen Seele veröffentlicht habe, schrien viele Intellektuelle auf, weil das eine Kränkung sei und beleidigend. Und heute sagen dieselben Menschen, dass dieses Buch geradezu prophetisch gewesen sei. Ich habe auch einen französischen Freund, Georges Nivard, der gesagt hat, es würde ihn so sehr kränken, dass ich gegen ein Russland, das er so sehr liebe, angehe, dass er nicht mehr mit mir sprechen wolle. Und letztes Jahr bei einem Treffen hat er mir doch zugestanden, dass ich Recht gehabt hatte. Wir haben einfach der Bevölkerung sehr viele Zugeständnisse gemacht und sie an die Macht gelassen. Wer hätte ahnen können, dass Putin diesen Vorhang aufmacht mit den ganzen Figuren aus der russischen Kultur, Puschkin, Rostropowitsch, Chagall und anderen, die für die russische Kultur stehen und es möglich wird, dass das Ganze schamlos und völlig ungehemmt geschieht, was wir gerade in diesem Russland von Putin beobachten.
Und
Sie wissen ja selber, dass Dostojewski gesagt hat, dass das russische Volk quasi ein gottesfürchtiges Volk ist und ein Volk ist, das Gott in sich trägt. Oder dass in Tolstois Krieg und Frieden Platon Karatajew quasi glorifiziert wird als ein Mensch aus dem Volk, der die Stimme des Volks und Gottes in sich trägt. Und wir wissen, dass in diesem Volk viel mehr Grobheit und Grobschlechtigkeit ist als Freiheit oder religiösem Missionierertum.
Wir wissen aber auch, dass die Kultur, die russische Kultur, die jetzt im Westen als Reaktion auf den Krieg abgelehnt wird, dass man sie boykottiert, dass man sie im Grunde genommen als ein Sündenbock, der hier vorhanden ist und erreichbar ist, treffen möchte. Dass diese russische Kultur auch missbraucht wurde. Sie haben es gerade gesagt, sie hat Elemente, die sind gefährlich, aber sie hat natürlich auch unschätzbare Werte. Und einer, der, finde ich, wirklich zynisch umgegangen ist mit der russischen Kultur, das ist Piontrowski, der Leiter der Eremitage in St. Petersburg, der tatsächlich so weit gegangen ist, zu sagen, wir nehmen die Kultur, wir verstehen die Kultur als ein Teil des russischen Kampfes gegen den Westen.
Ну, во время войны цинизм – это, может быть, форма тоже.
Ich denke, dass in Kriegszeiten der Zynismus auch eine Möglichkeit ist, sich selber zu retten, zumindest vor der staatlichen Vernichtung. Ich denke, dass die russische Kultur sich an einer Weggabelung befindet. Zum einen gibt es die Weltkultur, die Suche nach dem Sinn des Lebens, denn sie wurde existenziell existenziell, bevor der Existenzialismus von Frankreich oder Deutschland geprägt wurde. Und diese Entwicklungslinie fasziniert die ganze Welt, egal wo ich bin, ob in Iran oder in Brasilien, wo ich vor kurzem war, verneigen sich die Menschen vor dieser russischen Kultur. Und der zweite Strang ist die Suche nach dem Ausgang aus schlimmen Machtverhältnissen, sei es der Zarismus oder die Sowjetunion. Und es wird sehr häufig nach schnellen Auswegen gesucht und diese auch ergriffen, was dann zu einem katastrophalen Scheitern führt.
In Ihrer Enzyklopädie der russischen Seele habe ich eins immer wieder rausgelesen, dass Russland und Gewalt zusammengehören. Und das klang für mich mittelalterlich, unmenschlich, unzivilisiert und natürlich in allererster Linie zutiefst undemokratisch. Als die Sowjetunion zusammengebrochen ist 1991, haben einige Stimmen gesagt, Demokratie in Russland, das ist nicht möglich. Das passt nicht zusammen, das geht nicht. Und in Ihrem Buch, in Ihrer Enzyklopädie, habe ich Sie auch so verstanden, da klang das für mich so, als würden Sie Ihr Land abschreiben, ihm eigentlich nichts Zivilisiertes zutrauen. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das Land sich entwickelt, also es gibt ja wahrscheinlich kein Antidemokratie-Gen in den Russen oder in den Menschen der Russischen Föderation, um mal korrekt zu sein, es mal einmal auszusprechen, nicht immer zu verkürzen. Und wenn man das jetzt so sieht, welche Kräfte sich durchgesetzt haben, oben sind Armee, Geheimdienst, Nationalgarde, Privatarmeen, alles Gewaltstrukturen. Also muss man dann doch sagen, dass die russische Mentalität eine ist, die Gewalt zulässt, mehr als andere Arten des Umgangs miteinander?
Ein вопрос сложнее, чем другой.
Sie stellen sehr schwierige, aber auch natürlich sehr richtige und wichtige Fragen. Natürlich schreibe ich Russland nicht ab. Aber nehmen wir eine Person als Beispiel, die erkrankt ist und sie nimmt an, das sei Angina. Und die Frau des Erkrankten ruft einen Arzt. Der Arzt stellt fest, dass er keine Angina, sondern Darmkrebs hat. Und die Frau sagt, das sei eine Beleidigung und eine Zumutung und stimme nicht. Wer hat in diesem Fall recht? Die Frau, der Patient oder doch der Arzt? Der Arzt, wie schwer es auch ist, muss die Diagnose stellen, bei der es um Leben und Tod geht.
С демократией в России сложно, ее никогда не было.
Andererseits ist es so, dass es in Russland noch nie eine Demokratie gegeben hat. Das heißt, wenn mir gesagt wird, Russland muss ein demokratisches Land werden, da frage ich, woher das Material kommen soll. Denn Russland war, so man will, vielleicht vom Februar bis November 1917 das erste und letzte Mal ein demokratisches Land. Und diese hilflose Demokratie hat mit Lenin und damit auch mit Staatsterror geendet. Das heißt, wir brauchen in Russland eine Übergangszeit, wie möglicherweise auch in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, als Besatzungsmächte Deutschland bei der Entnazifizierung unterstützt haben. So ähnlich bräuchten wir eine Koalition, die der Bevölkerung erklären kann, was passiert ist und sie eben auf den Weg einer Demokratie bringt. Ob es möglich ist, ist die Frage. Ich denke schon, denn es gibt diese Menschen, die nicht dem russischen Präsidenten hinterhergerannt sind und jetzt diesen Krieg verteidigen und hinter ihm stehen. Was die Kultur der Gewalt und der Stärke betrifft, so ist es nicht unbedingt nur eine Kultur oder ein Kult der gnadenlosen Vernichtung, sondern dient auch der Verteidigung und dem Selbstschutz. Und das ist eben nicht nur mittelalterlich, wie Sie gesagt haben, sondern auch eine Eigenschaft eines urtümlichen sozialen Konstrukts, das heißt beispielsweise von Höhlenmenschen. Um zu überleben, muss man in der Lage sein, sich zu verteidigen und anzugreifen. Die russische Geschichte ist so gestaltet, dass es eine Art Karussell ist und sich die Figuren immer wieder wiederholen. Die Akteure ändern sich lediglich. Und der Akteur, der gerade an der Macht ist, könnte dieses Karussell zum Anhalten bringen.
Wenn dieser Krieg irgendwann vorbei sein wird und wenn er hoffentlich endet mit einer Niederlage für Russland, wird es ja kaum so kommen, dass Russland, dieses riesige Land, besetzt wird, wie von Alliierten Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutschland hat nach dem Zweiten Weltkrieg die Aussöhnung mit Frankreich und auch mit anderen Ländern hinbekommen. In der Ukraine rechnet man aber damit, dass Russland für immer und ewig Feind sein wird. Haben die Ukrainer da recht? Wird es so kommen?
Сейчас во время войны философски рассуждать о праве и неправе невозможно.
In Kriegszeiten ist es unmöglich, über Recht und Unrecht zu philosophieren, in einer Zeit, in der Menschen sterben und Blut vergossen wird. Und in dieser Zeit wird ein Wort wie nie oder niemals zu einem zentralen.
Я в этом страшном спорте, который называется война, болею за команду другой страны.
Wissen Sie, das ist bereits das dritte Mal in meinem Leben, dass ich in dieser seltsamen Sportdisziplin des Krieges für die gegnerische Mannschaft bin. Das erste Mal war das 68, da habe ich schon studiert und ich war für Dubček, danach war ich natürlich für die Solidarność-Bewegung. Und was diesen Sieg betrifft oder einen möglichen Sieg Russlands, so wäre das natürlich viel schlimmer als eine Niederlage. Denn ein Sieg Russlands würde bedeuten, dass sich Russland sofort in ein Nordkorea verwandelt, und zwar für lange Zeit. Aber auch eine Niederlage wäre problematisch, denn das Russland, das wir heute sehen, würde eine Niederlage nicht anerkennen. Wir befinden uns in einem metaphysischen Krieg, in dem das Licht gegen die Finsternis kämpft. Und sowohl die Ukraine erklärt, auf der Seite des Lichts zu stehen, als auch Russland. Wir haben jetzt das zweite Jahr dieses Kriegs, aber man könnte ihn genauso einen 100-jährigen Krieg nennen, weil er einfach sehr lange andauern wird. Und das sind die Aussichten, die uns erwarten. Das ist ein unendlicher Krieg.
Бесконечно. Что касается будущего? Ну, во-первых, конечно, это разные народы: Франция, Германия, Россия, Польша и Украина.
Und was die Aussöhnung betrifft, so sind das natürlich sehr unterschiedliche Länder, Deutschland, Frankreich, Polen oder Russland. Vergleiche hinken zwar, aber 1969, als ich noch ganz jung war, habe ich eine Polin geheiratet und wir waren dann gemeinsam in Warschau und Polen haben mir damals gesagt, wenn ich einen Deutschen nachts sehe, werde ich ihn umbringen, bringe ich ihn um. Und ich habe ihn damals naiv gefragt, meinst du einen Ostdeutschen oder einen Westdeutschen? Und er sagte mir, egal. Und damals waren schon 24 Jahre nach dem Krieg vergangen. Trotzdem war dieser Hass da. Heute gibt es zwar Spannungen und Probleme zwischen Polen und Deutschland, aber dieser Hass ist nicht mehr da. Ich vermute, zwischen der Ukraine und Russland wird es um einiges schlimmer sein. Denn Russland wird es sehr schwer fallen, mit dieser Schuld umzugehen und diese Schuld aufzuarbeiten. Jetzt, nachdem ich das Buch Der große Gopnik fertiggestellt habe, arbeite ich an meinem nächsten Buch mit dem Titel Die russische Schuld als Anlehnung an Karl Jaspers Die deutsche Schuld. Und es wird sehr, sehr schwer sein, mit dieser inneren Schuld umzugehen in Russland, aber ohne eine Aufarbeitung kann Russland kein Vertrauen gegenübergebracht werden. Den Deutschen ist es ja gelungen und wir wissen, dass es sehr schmerzhaft und problematisch war und nicht sofort geklappt hat und auch, dass heute eine Partei, die sehr starke Anlehnung an die deutsche Vergangenheit hat, wieder an Positionen gewinnt in Deutschland, aber trotzdem. Und in Russland wird es eben notwendig sein, diese Vergangenheit aufzuarbeiten, und zwar aufrichtig, denn sonst wird es weder von Russland, von der Ukraine noch von anderen Ländern Vertrauen in Russlands Zukunft geben. Was das Ende des Kriegs betrifft, so glaube ich, dass er nur von außen zu beenden ist. Wir beobachten gerade, dass China aufgewacht ist, weil es keinen metaphysischen Krieg zwischen Licht und Finsternis braucht, denn es sieht sich selber als Sonne im Universum, und auch, dass die USA mehr eingreifen möchte. Und diese Auflösung, diese Lösung des Krieges wird ein sehr schmerzhaftes und sehr schlimmes Finale. Aber natürlich ist es wichtig, die Souveränität der Ukraine zu erhalten und ein wünschenswerteres Ende als eine nukleare oder eine sonstige Katastrophe. Erlauben Sie mir, ein weiteres Beispiel anzuführen, um diese Frage der russischen Schuld zu illustrieren. Meine Oma beispielsweise, wenn sie eine Tasse fallen lässt, sagt sie, die Tasse ist kaputt gegangen. Sie sagt nicht, ich habe die Tasse kaputt gemacht, weil in Russland die Bestrafung schlimmer ist als die Tat selber. Und die Angst vor dieser Bestrafung ist so groß, weil die Folgen so verhängnisvoll sein könnten, dass die Tasse möglicherweise die letzte ist oder sie sogar aus dem Haus gejagt werden könnte. Und das ist eben das Problem mit der Schuld, die immer zwangsläufig auswächst zu einer großen Tragödie. Jeder Fehltritt konnte zum Verlust der Arbeit, zum Ausschluss aus der Partei führen. Jede kleine Schuld könnte dazu führen, dass eine Person alles verliert. Das verstehen im Westen sehr wenige. Das ist nicht nur eine Frage der russischen Mentalität, sondern fast schon ein philosophischer, menschlicher Bewusstseinszustand.
Das ist natürlich auch etwas sehr Charakteristisches für die russische Gesellschaft. Das muss man wissen. Ich gebe Ihnen da absolut recht. Und es wäre vielleicht ja auch für die russische Gesellschaft mal interessant, den Gedanken aufzunehmen, wie er in der westlichen Kultur, vor allem in der amerikanischen Kultur, aber auch in unserer europäischen Kultur herrscht, dass man eine zweite Chance kriegt. Man kann einen Fehler machen, man gibt ihn zu und man kriegt eine zweite Chance. Mich erinnert das auch noch an einen Holocaust-Überlebenden aus Odessa, das ist Roman Schwarzmann, der hat auch gesagt, die Chance, dass es ein gutes Verhältnis nochmal gibt zu Russland, zwischen Russland und der Ukraine, ist schon deshalb nicht da, weil die Russen sich nicht entschuldigen werden.
Was ich noch ergänzen wollte, ist, dass ja auch die Folter im Stalinismus darauf ausgelegt waren, dass die gefolterte Person die Schuld gesteht, ob sie nun schuldig war oder nicht. Und nach dem Schuldgeständnis wurde die Person erschossen. Wenn sie die Schuld nicht gestand, drohte ihr eine Verbannung oder lebenslange Haft. Sie überlebte zumindest. Gleichzeitig waren eben auch die Folter so schlimm, dass dieses Schuldgeständnis wie eine Erlösung war. Das heißt, wir befinden uns in diesem Teufelskreis. Zuerst sollten wir uns aber Gedanken darüber machen, wie wir diesen Knoten lösen, nämlich die ewige Feindschaft zwischen Russland und der Ukraine. Sie war eigentlich schon immer da, denn die Ukraine hat Russland die Besatzung nie verziehen und Russland hat die Ukraine auch im Laufe der Geschichte andauernd betrogen. Das heißt, wir sprechen nicht mehr von einer Kränkung, sondern von tiefer Wut und von Hass. Und was eine Aussöhnung betrifft, so ist diese nur möglich dank der Fehlbarkeit des menschlichen Gedächtnisses.
Das bringt mich zu einer Frage, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, nämlich, dass in Russland im Moment die Kräfte der Gewalt, die Siloviki, am Ruder sind, die Herrschaft quasi übernommen haben. Aber wir beobachten auch, und das wird vorausgesagt, dass das erst der Anfang ist, dass auch in diesem sogenannten patriotischen Lager ganz hart gekämpft wird, dass es sogar die Befürchtung gibt, dass es entweder nach dem Krieg gegen die Ukraine oder sogar schon früher losgeht mit einem russischen Bürgerkrieg. Für wie wahrscheinlich halten Sie diese Variante?
Also ich würde nicht voreilig von einem Bürgerkrieg sprechen, denn ein Bürgerkrieg setzt große Teile der Bevölkerung als Akteure voraus. Und hier ist es viel eher ein innerer Kampf im Kreml zwischen den herrschenden Eliten. Denn sogar in einem totalitären Regime gibt es verschiedene Lager. Die Lager der Ultrapatrioten und die Lager der mäßigen Patrioten. Ohne dass es auch noch ein Lager der Demokraten gäbe, entsteht so ein Konflikt. Und wir beobachten gerade, dass Putin sich auf die Seite der Siloviki stellt. Aber alle sind eigentlich kriegsverdrossen, die gesamte Elite, denn sie können ihre Privilegien nicht nutzen. Sie wurden in diesen Krieg hineingedrängt und müssen ihn auch führen, obwohl ihnen die Ziele dieses Krieges unklar sind. Denn der Hauptideologe hinter diesem Krieg ist Putin gemeinsam mit 2, 3 Genossen und die anderen aus den herrschenden Eliten wussten nichts von diesen Plänen. Ich würde einen Bürgerkrieg eher als unwahrscheinlich sehen. Was einen möglichen Umsturz betrifft oder einen Umbruch, so wird er ausgerichtet sein auf die Wiederherstellung von, sagen wir mal, bequemen gesellschaftlichen Zuständen, bequem für die Elite. Und wenn Putin möglicherweise auf den Mond geschossen wird, wie auch das Cover meines Buchs zeigt, dann könnte die Elite zu einer Rückkehr zur Normalität streben. Das heißt, die Energie für die Proteste ist da, das Potenzial ist da, es ist gerade nur unter den Teppich gekehrt worden oder in die Ecke gedrängt. Und entweder, wenn Putin geht oder davor, wird dieses Potenzial auch durchbrechen. Es gibt also Grund für vorsichtigen Optimismus. Der Patient könnte den Krebs überwinden, geheilt werden vom Krebs, aber abgesehen vom Krebs wird er bis dahin noch so viele andere Krankheiten haben, dass es noch sehr lange dauern wird, diese zu behandeln.
Und dieser Patient, der an Krebs erkrankt ist, hat in der Zwischenzeit so viele andere Patienten getötet, dass es wirklich eine Tragödie ist. Putin auf dem Mond, das finde ich, ist eine Aussicht, mit der wir enden können, ist auch eine Aufgabe für die verschiedenen privaten oder staatlichen Raumfahrtprogramme. An dieser Stelle setzen wir einen Punkt. Vielen, vielen Dank, Viktor Jerofejew, der russische Autor, der bei uns hier im Studio war. Und ganz herzlichen Dank an Irina Bondas für die tolle Übersetzung.
Das war der russische Schriftsteller Viktor Jerofejew im Gespräch mit Sabine Adler. Simultan übersetzt wurde das Studiogespräch von Irina Bondas. Viktor Jerofejew wurde 1947 in Moskau geboren und ist heute einer der bekanntesten russischen Gegenwartsautoren. Im Oktober 2023 erscheint in Deutschland sein jüngster Roman »Der große Gopnik«, ein Schelmenstück, das vom Aufstieg Putins handelt.